Ich habe euch hier mal ein Auto mitgebracht. Schön, oder? Ist auf jeden Fall Ingenieurskunst. Und ja, wenn ich euch fragen würde, wer von euch gerne mal mit dem Auto fahren würde, würden zumindest bei den Männern, bin ich mir ziemlich sicher, einige Hände hochgehen. Die Frage ist, was ist, wenn ich dir das Auto zeigen würde und sagen würde, das wird einfach nur äußerlich ein bisschen repariert, damit das so aussieht, würdet ihr immer noch gern damit fahren wollen? Wahrscheinlich nicht. Tatsächlich handelt es sich hier wirklich um das gleiche Auto, was wiederhergestellt wurde. Das ist ein großes Problem, was uns vor allem auch in Deutschland sehr viel begegnet, dass weil ja, auch durch den Datenschutz viele Daten gar nicht so klar sind, wird ganz viel gelogen und betrogen auf dem Automarkt. Und dann kann es eben passieren, nicht nur bei solchen schicken Autos, sondern auch bei Autos, die wahrscheinlich wir eher fahren, dass Unfallschäden verheimlicht werden. Die werden irgendwie repariert, Hauptsache das Auto steht halbwegs gut da und dann werden sie wieder verkauft. Noch problematischer ist es natürlich bei solchen Sportwagen, weil die nochmal anders gefahren werden, gerade wenn man damit auf Rennstrecken oder ähnliches geht. Und das ist einfach lebensgefährlich. Und das ist ein großes Problem. Das Auto kann von außen top aussehen. Aber wenn das Innere nicht stimmt, wenn wir Probleme haben mit der Karosserie und die da Schwachpunkte hat, dann kann es passieren, dass bei einem normalen, starken Bremsvorgang, dass da Teile brechen oder ähnliches passiert, dass die Bremsen nicht mehr richtig wirken und, und. Also dieses Problem, dass etwas von außen toll aussieht, aber von innen eigentlich gar nicht gut ist, das finden wir nicht nur bei Autos, sondern vielmehr finden wir das beim Menschen. Von außen kann vieles glänzen. Das kann schön aussehen. Ne? Wir gucken unser Leben an und denken, ja, läuft ja eigentlich. Hab eine Familie oder ich habe einen Job, ich verdiene mein Geld, die Woche funktioniert so, wir gehören zu den reichsten Menschen der Welt, gerade wenn man das prozentual einfach nur guckt. Also wir leben im Wohlstand. Man könnte sagen, okay, ist alles gut, also von außen sieht das gut aus, also muss auch das Innere gut aussehen. Aber im Herzen kann etwas nicht stimmen. Und genau so einen Text wollen wir uns heute anschauen. Einen ganz interessanten Text aus Richter 12, 8 bis 15. Dieser Text, der ist erstmal unspektakulär. Das werdet ihr gleich sehen. Der wirkt wie eine ganz einfache Erzählung mit ein paar Jahreszahlen, ein paar Namen. Man denkt sich so, warum steht das eigentlich in der Bibel? Aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich möchte euch mitnehmen und ihr könnt gerne mitlesen. Und zwar in Richter 12, 8 bis 15 steht Folgendes. Und nach ihm, also nach ihm, wer war das? Vor circa einem Jahr haben wir uns diese Person angeguckt, das war Jephta. Falls euch das interessiert, ich werde da gleich auch noch mal kurz drauf eingehen. Also, Jephta war auch ein Richter, ein Anführer in Israel. Und er ist gestorben und dann kommt dieser Text. Nach ihm richtete Israel Ibzan von Bethlehem, also unsere erste Person, die wir kennenlernen. Und er hatte 30 Söhne und 30 Töchter, entließ er nach auswärts und 30 Töchter holte er von auswärts für seine Söhne herein. Und er richtete Israel 7 Jahre. Und Ibzan starb und wurde in Bethlehem begraben. Und nach ihm richtete Israel Elon, der Sebuloniter. Er richtete Israel 10 Jahre. Und Elon, der Sebuloniter, starb und wurde in Nachajalon im Land Sebulon begraben. Und nach ihm richtete Israel Abdon, der Sohn Hillels, der Pirathoniter. Und er hatte 40 Söhne und 30 Enkel, die auf 70 Eseln ritten. Und er richtete Israel 8 Jahre. Und Abdon, der Sohn Hillels, der Pirathoniter starb und wurde in Pirathon begraben, im Land Ephraim auf dem Amalekiterberg. Das war's. Mehr wird über diese drei Personen nicht gesagt. Und jetzt vielleicht versteht ihr, was ihr meint. Ja, was soll uns die Bibel da sagen? Was will sie uns überhaupt was sagen über diese drei Personen? Es ist so unscheinbar. Scheint nichtssagend. Wie drei Personen, die muss man eben schnell abhandeln. Die sind eigentlich nicht wichtig, die interessieren keinen. Drei Namen, drei Jahreszahlen, Kinder, irgendwas mit Eseln, irgendwelche Begräbnisorte. Und genau deshalb ist es so wichtig, diesen Text im großen Zusammenhang des ganzen Buches von Richter zu sehen. Wenn wir uns einfach nur isoliert das anschauen, dann ist das auch unscheinbar. Aber genau hier hilft es uns erstmal bewusst zu machen, wie alttestamentliche Geschichten überhaupt erzählt werden. Da ist das jetzt für die Jugendlichen ein bisschen Wiederholung, weil im Treffpunkt haben wir uns genau damit beschäftigt, mit einem anderen Buch. Aber trotzdem will ich kurz darauf eingehen, wie können wir alttestamentliche Geschichten überhaupt verstehen. Denn was wir dort haben im Alten Testament, ist nicht, dass Gott einfach ganz klar Dinge immer sagt, sondern wir haben ganz viele Geschichten. Und diese Geschichten, sie sind oft unkommentiert und sie können auch manchmal verwirrend sein, weil wir nicht so ganz feststellen können, was will Gott uns eigentlich damit sagen. Und deshalb möchte ich zwei Besonderheiten mit euch anschauen, die die Erzählweise des Alten Testaments ausmacht. Das Erste, was wir feststellen, ist, dass biblische Erzähler oft sehr knapp erzählen. Wir sind es gewohnt, wenn wir heutzutage ein Buch kaufen und einen Roman lesen, dann wird die Geschichte breit ausgeschmückt. Wir erfahren viele Einzelheiten über die Person. Wir erfahren, wie sie aussehen, teilweise sogar, wie sie riechen. Wir erfahren ihre Gedanken, ihre Gefühle. Aber alttestamentliche Erzählungen enthalten all das gar nicht. Ganz selten erfahren wir etwas darüber, wie Personen aussehen. Und wenn wir das erfahren, dann hat das was damit zu tun, dass die Geschichte genau dieses Detail unbedingt hervorheben möchte. Und sowas wie solche Details sind unglaublich wichtig. Namen. Namen waren damals viel, viel wichtiger, ihre Namensbedeutung. Deswegen, wenn ihr einen Namen findet im Alten Testament, guckt auch gerne, googelt danach, was bedeutet dieser Name eigentlich? Weil oft hat diese Namensbedeutung etwas mit dem Leben dieser Person zu tun. Zum Beispiel gibt es einen Mann in der Bibel, der hieß Jakob. Und Jakob heißt der Betrüger. Und dreimal dürft ihr raten, in seiner Geschichte betrügt er einige Male. So. Also es gibt diese Details, die uns dann doch verraten werden, die sind dann oft sehr wichtig. Das ist das eine. Das zweite ist folgendes, nämlich wird im Alten Testament oft die Moral der Handlungen, der Figuren nicht direkt kommentiert. Also es ist so, wir lesen eine Geschichte und da ist nicht so, dass Gott dann direkt sagt, okay, das, was die und die Person gemacht hat, das war gut und das, was der gemacht hat, das war schlecht. So, wir lesen einfach nur Geschichten. Ganz selten mal kommentiert die Bibel das und sagt das, aber meistens lässt sie das unkommentiert. Und was oft passiert, ganz schnell, und so habe ich als Kind auch immer über diese Geschichten gedacht, wir denken, okay, da ist eine Person in der Bibel, also ich sollte so handeln wie diese Person. Die macht das gut. Aber genauso funktioniert das nicht. Die Bibel lässt zumindest zum Teil offen, indem sie nicht direkt kommentiert, ist das gut oder böse. Stattdessen, was die Bibel machen will, ist die Taten, die Worte und die Folgen offen zu lassen und für sich sprechen zu lassen. Nicht indem der Autor einfach sagt, das war schlecht, was der gemacht hat, sondern er schreibt die Geschichte und wir sollen selber ins Nachdenken darüber kommen, ist das, was diese Person hier tut, gut oder schlecht? Und so zeichnet das Bild oder die Bibel keine Bilder von tollen Helden, die glatt sind, wo alles perfekt funktioniert, sondern sie zeichnet ein wahres Bild des Menschen, dass wir Menschen eben komplex sind, dass Menschen moralisch kompromittiert sind. Und nur weil Gott jemanden gebraucht, nur weil jemand Erfolg hat oder gewinnt, heißt das noch lange nicht, dass Gott alles an dieser Person gutheißt. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Weil wenn wir das nicht verstanden haben, dann werden wir das Alte Testament überhaupt nicht verstehen können. Es muss klar sein, der Mensch ist keine, oder die Bibel ist keine Heldengalerie, die unterschiedliche Helden dir vorstellt, wie toll hier Menschen sind, sondern genau das Gegenteil. Die Bibel zeigt eigentlich oft, dass Menschen grau sind, manchmal sogar eher dunkelgrau, und dass sie manchmal gute Dinge tun, sie manchmal aber auch schlechte Dinge tun, und es aber im Kern darum geht, was tut Gott? Wo ist er in dieser Geschichte? Und so ist die Bibel vielmehr eben ein Spiegel der Menschheit an sich. Und sie zeigt uns aber auch gleichzeitig Gottes Geduld und Gnade mit menschlichem Versagen. Gerade das Buch der Richter ist so ein Buch, wo das kaum besser zur Geltung kommt und sichtbar wird, weil das ist ein Buch, in dem es eben um die größten Probleme geht. Der rote Faden in diesem Buch ist immer ein Kreislauf. Wir lesen, das Volk Israel, dem geht es gut und sie wenden sich von Gott ab. Sie wenden sich zu anderen Göttern zu. Und was dann passiert ist, dass Gott dieses Volk freigibt. Und er sagt, ich werde euch nicht mehr beschützen, ich entziehe euch meinem Segen und lasse euch eurem Schicksal in euer Schicksal fallen. Und sorgt dafür, dass eben Israels Feinde stark werden und sie gefangen nehmen, sie unterdrücken. Sie erfahren viel Leid in dieser Zeit. Und in diesem Leid ist natürlich so, sie denken wieder an Gott. Sie denken an die Zeit, dass es früher besser war, und sie flehen und schreien zu Gott. Und dann lesen wir davon, dass Gott Retter erweckt. Das Buch der Richter nennen sie halt Richter, die eben dieses Volk aus diesen Problemen herausführt. Und dann gibt es wieder eine Zeit der Ruhe. Oft lesen wir, dass solange der Richter noch lebte, war eben die Ruhe in dem Land, bis der Richter starb, und dann fing der ganze Kreislauf von neuem an. Die Leute vergaßen, was sie an Gott haben, sie fallen zurück, sie gehen in die Unterdrückung, es passiert wieder Rettung durch einen Helden, den Gott schickt, und es gibt wieder den Rückfall. Die ganze Zeit ein Kreislauf. Wobei man sagen muss, dass dieser Kreislauf eben eine Spirale ist, die sich immer, immer tiefer, immer dunkler wird. Die Richter sind nicht alle gleich. Auch bei den Richtern sehen wir das, dass ihr Verhalten immer schlimmer wird. Und wir sind jetzt schon ziemlich weit im Buch der Richter, in Kapitel 12. Und da hatten wir Folgendes gesehen. Denn der Richter von letztem Mal, Jephtha, ist eben genau ein gutes Beispiel dafür. Auf den ersten Blick könnte man denken, ja, Jephtha, der war ja erfolgreich. So, der hat den Krieg gewonnen, der hat dem Volk Frieden gebracht, ist doch alles gut. Aber wenn man genauer hinschaut, dann merkt man, geistlich ist da ganz viel schiefgelaufen. Bei ihm, aber auch in Israel. Und seine Geschichte endet nicht in einer echten Erneuerung, sodass irgendwie Ruhe im Volk einkehrt, sondern seine Geschichte endet in Tragik, in Härte und in neuer Gewalt. Und so endet seine Geschichte mit Gewalt, und wir lesen direkt von dem nächsten Richter. Plötzlich gibt es hier keine Zeit der Ruhe mehr, keine Zeit des Friedens. Wir lesen nicht, dass das Volk Gott nachfolgte, sondern nach Jephtha kommt wieder der nächste Richter, der Israel wieder retten soll. Und nicht der militärische Sieg ist der eigentliche Mittelpunkt seiner Erzählung, sondern die Tragödie, die danach sichtbar wird. Eigentlich hätte man erwarten können, okay, jetzt greift Gott ein, jetzt verändert sich was und Israel hat wieder Frieden. Und stattdessen kommen nur so knappe Notizen über eben Ibzan, Elon und Abdon. Und glaub mir, das ist kein Zufall. Denn dieser Abschnitt ist gerade durch seine Nüchternheit so erschreckend. Gerade durch das, was nicht gesagt wird, wird hier deutlich, was das Problem ist. Ja, es gibt noch Richter. Stimmt. Ja, es gibt Familien und die kriegen Kinder, was damals ein Zeichen des Segens war. Stimmt. Ja, man sieht auch, da gibt es Heiratsbildungen irgendwie mit außerhalb. Das heißt, da gibt es Politik. Auch die Politik funktioniert. Und wenn man so das liest, die Kommentatoren sagen, das hört sich schon einigermaßen stabil an, was da passiert. Aber wisst ihr, was der Text nicht sagt? Er sagt nicht, dass der Geist des Herrn auf ihnen war. Und das ist eine Alarmglocke. Denn eigentlich war es immer so, am Anfang des Buches gab es ein bestimmtes Muster, das, wie die Erzählung lief. Das Muster war, die Erzählung war, Israel lehnte sich gegen Gott auf, Israel ging verloren und dann stand da immer und Gott erweckte einen Retter. Und danach, ein bisschen später stand dann und der Geist des Herrn war auf ihm. Egal welchen Richter wir nehmen, ob das bei Deborah und Barak ist, ob das bei Ehud ist oder Othniel oder. Gideon, alle Richter, die wir vorher kennengelernt hatten, hatten immer dieses Muster. Der Geist des Herrn erweckte einen Richter und der Geist des Herrn war auf ihnen. Hier lesen wir das nicht. Und genau das sollte uns eben stutzig machen. Wir haben diese drei Männer. Wir haben diese Zahlen. Aber auch wenn das nach Stabilität aussieht, ist es das nicht. Und genau das macht den Text eben so lebensnah. Wir verwechseln oft äußere Stabilität mit innerer Gesundheit. Ein Mensch kann ein geregeltes Leben haben und kann nach außen hin echt toll aussehen. Aber innerlich kann ganz viel kaputt sein. Eine Familie, sie kann nach außen hin gut funktionieren. Vielleicht denkst du, oh, die Kinder von dieser Familie, die sind so gehorsam. Immer wenn die Eltern was sagen, die sputen sofort, die halten sich an alle Regeln. Das Ehepaar macht auch einen freundlichen Eindruck, die sind immer so nett zu uns, scheinen eine gute Ehe zu haben. Und jeden Sonntag sitzen die auch nebeneinander auf der Kirchenbank. Passt doch alles. Bei denen ist doch alles gut. Aber innerlich kann die Familie schon längst zerstritten sein. Wie viele Geschichten gibt es darüber, dass Menschen nach außen ganz lange ein frommes und gutes Bild erhalten, aber zu Hause fliegen die Gläser und Tassen, werden Kinder aufs Übelste verprügelt und ja, außen ist alles gut, scheint so. Aber wir Menschen, wir können nicht in das Innere sehen. Aber Gott kann das. Und genau das haben wir hier. Von außen wirken diese Geschichten ganz okay. Alles stabil. Aber nach innen hier ist alles kaputt. Und auch als Christ kann das so sein. Man kann fromm wirken. Man nimmt die Bibel mit zum Gottesdienst, damit man auch schön nachschlagen kann. Man erfüllt seine Aufgaben in der Kirche, man ist regelmäßig da und trotzdem kann das Herz ungebeugt und ungebrochen vor Gott sein. Genau das Gleiche kann auch für die Gemeinde gelten. Eine Gemeinde kann tolle Programme anbieten, viele Termine haben, Mitarbeiter, irgendwelche Strukturen, aber wenig Gebet, wenig Buße und wenig echte Abhängigkeit von Gott leben. Das ist gerade das Gefährliche, wenn es äußerlich gut läuft und alles in Ordnung ist. Dann machen wir uns auch vor, dass wirklich alles in Ordnung ist. Wisst ihr, wenn wirklich nichts mehr läuft, wenn wir stolpern, wenn wir eben nicht mehr wissen, wie wir gerade auskommen, dann beten wir alle. Jeder Mensch in seinen schlimmsten Phasen spricht irgendwann ein Gebet aus. Und da können wir dankbar sein, wenn Gott uns diese schlimmen Sachen manchmal schenkt, damit wir wieder klar bekommen im Kopf, was eigentlich los ist. Aber manchmal kann dieses okaye Leben viel, viel schlimmer sein. Und ich glaube, genau das will uns dieser Text auch weitergeben. Es ist möglich, dass äußerlich noch vieles läuft, aber das Entscheidende fehlt. Und vielleicht ist genau das heute dein Problem. Nicht so offenes Chaos, nicht der große Absturz, sondern dass bei dir äußerlich noch vieles läuft. Du kriegst dein Leben organisiert, du gehst arbeiten, du kümmerst dich um deine Familie. Vielleicht gehst du sogar regelmäßig in den Gottesdienst. Aber die eigentliche Frage ist, läuft dein Leben nur noch oder lebt es wirklich aus Gott? Wie können wir dem begegnen, wenn wir innerlich vielleicht doch leer sind? Oft sind wir blind. Wir haben einen blinden Fleck für uns selbst. Und das macht es so schwierig, das überhaupt manchmal zu erkennen. Aber vielleicht schenkt dir Gott gerade die Gnade, dass du merkst, irgendwie, da stimmt wirklich was nicht. Dann ist die Frage, wie können wir das ändern? Weil an Israel sehen wir, sie blieben innerlich leer. Da veränderte sich nichts. Was war das Problem? Das Volk, wenn wir die Geschichte uns anschauen im Buch der Richter, dann sehen wir, dass sie immer wieder Hilfe wollten, aber sie kehrten nicht wirklich zu Gott zurück. Das ist genau dieser rote Faden. Israel ist in Not und sie wollen dann Gottes Hilfe und nach kurzer Zeit gehen sie wieder in ihr Muster zurück. Denn sie waren Menschen, die nur Rettung aus ihrem Leid wollten, aber sie wollten nicht Gottes Herrschaft. Sie wollten Gottes Hilfe, aber sie wollten nicht seine Nähe. Sie wollten, dass Gott ihre Lage verändert, aber nicht, dass er ihr Herz regiert. Echte Buße, echte Umkehr beginnt nicht mit der Frage, wie komme ich aus meinem Elend raus, sondern mit der Erkenntnis, wer Gott eigentlich ist. Das Problem Israels war nicht, dass sie Feinde hatten. Das Problem war auch nicht einfach nur, dass sie moralisch versagten. Das war blöd, ja. Aber das eigentliche Problem war, dass sie Gott, ihren Herrn, vergessen und nicht verstanden haben und ihn nicht wirklich gesucht haben. Sie suchten in der Not seine Hand, aber nicht sein Herz. Und eigentlich ist das, wo Gott ist das eigentlich das, wo Gott uns hineinruft, in seine Gemeinschaft, in die Beziehung mit ihm. Nicht wie die Feuerwehr, einmal anrufen, die ist da, macht alles in Ordnung, ist wieder weg. Sondern wie einen neuen Freund, den man gewinnt, der kommt und hilft und bleibt. Und daraus soll eine Freundschaft entstehen. Und genau das kann auch bei uns ganz schnell passieren. Wir kommen zu Gott, einfach weil es schief läuft. Die Ehe kriselt, die Kinder machen Probleme, die Angst wird groß, die Krankheit erschüttert uns, Schuld drückt und plötzlich fangen wir an zu beten. Und ihr Lieben, versteht mich nicht falsch. Es ist gut, wenn wir Menschen zu Gott schreien. Und wenn wir auch diesen Weg gehen, dann sage ich nicht, hört auf damit. Sondern wir dürfen auch in der Not, wir sollen in der Not auch zu Gott rufen. Das Buch der Richter zeigt ja auch an ganz vielen Stellen, wie Gott dann gnädig ist und wie er dann hilft. Aber die entscheidende Frage ist, dass wir nachher nochmal reflektieren und uns fragen, warum suche ich Gott eigentlich? Suche ich Gott nur, damit mein Leben angenehmer wird? Damit meine Probleme verschwinden? Oder suche ich Gott, weil ich erkannt habe, wer er ist? Weil er der Herr ist. Weil er heilig ist. Weil er gut und gerecht und würdig ist. Weil er mich geschaffen hat. Erst da beginnt echte Buße. Wenn ich erkenne, ich habe gegen Gott gelebt, ich habe ihn klein gemacht, ich habe andere Dinge ins Zentrum gestellt. Und genau deshalb blieb bei Israel die Erneuerung aus. Gott war bei ihnen nur der Feuerwehrmann. Und er wurde nicht zum Freund. Und plötzlich wird dieser alte, unbedeutende Text so direkt für uns. Vielleicht ist dein Leben von außen geordnet, bist vielleicht religiös, aber vielleicht bist du gar nicht erneuert. Du kannst im Gottesdienst sitzen, christliche Sprache verwenden, deine Aufgaben erfüllen und Gott kann nicht, trotzdem nicht Zentrum deines Herzens sein. Und deswegen, es geht nicht darum, im christlichen Glauben jetzt einfach nur sein Leben in Ordnung zu bringen und die richtigen Dinge zu tun. Das folgt auch noch. Da hilft uns Gott dabei. Aber in erster Linie geht es darum, Gott zu begegnen, seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit und seine Güte wieder zu schmecken, zu erfahren. Denn Gott fordert uns im Neuen Testament nicht einfach nur zur Bekehrung auf, sondern er erneuert Menschen von innen. Und deswegen das, was wir brauchen, den wir brauchen, ist Jesus. Wir haben im Buch der Richter viele Bilder, viele Prototypen von Anführern, die wir sehen können, die teilweise auch Sachen gut machen. Aber alle sind nur ein Schatten von dem, was Jesus eigentlich uns gibt. Jesus ist das Licht, der Retter, der Richter, der nicht nur äußerlich Ordnung bringt, sondern von innen. Gott hat das angekündigt im Alten Testament, dass er das steinerne Herz, was wir haben, rausnehmen wird. Und aus seiner Gnade durch Jesus Christus uns ein fleischernes Herz geben und unsere Herzenshärte eben wegnehmen wird. Darum die Frage an dich. Ich kann nur vor deine Stirn gucken. Mehr kann ich nicht. Aber die Frage ist, steht Gott wirklich im Zentrum bei dir? Erlebst du das? Und wenn du das nicht erlebst, dann darfst du heute umkehren. Egal, ob du schon seit Jahren dich Christ nennst und vielleicht auch mal mit Gott gelebt hast und es in Vergessenheit geraten ist, darfst du heute umkehren und wieder neu Gottes Nähe suchen. Oder du hast es noch nie gemacht und wartest immer auf diesen Moment. Auch dann bist du eingeladen, heute nochmal zu sagen, Gott, ich möchte dich wieder haben. Sei mein Freund, nicht nur mein Feuerwehrmann. Sorge für innere Ordnung und hilf mir, alles wiederherzustellen. Einen letzten Punkt möchte ich dir auch mitgeben. Vielleicht sitzt du auch hier und sagst, hey, ich lebe aus der Güte Gottes. Und dann freue ich mich wirklich. Es gibt nichts Besseres, als wenn man das sagen kann. Nicht jeder, der hier sitzt, wird sagen, ich bin innerlich auch zerrüttet. Sondern wir können auch sagen, hier werden einige sitzen, die sagen, Gott hat mir geholfen und ich liebe es, mit Gott zu leben. Und auch wenn äußerlich manches nicht läuft, weiß ich aber, bei Gott bin ich geborgen. Für uns, denen es so geht, wir wollen auf unsere Mitmenschen achten. Wir wollen, wie Jesus es getan hat. Wir können zwar nicht in den Kopf schauen von anderen Menschen, wir können nicht ins Herz schauen, aber Gott kann uns helfen, unseren Mitmenschen zu begegnen. Also können wir das Gebet sprechen, Herr, hilf mir oder lass mich für einen Menschen heute eine Hilfe sein. Indem wir Gott uns Weisheit gibt, die richtigen Fragen, kann genau das passieren. Da kann eben ein blinder Fleck offengelegt werden. Und da brauchen wir Gottes Weisheit, dass wir Menschen eben, die vielleicht so ein inneres Chaos haben und das nach außen vielleicht gut verstecken, ihnen aufzudecken. Weil wir wollen keine Gemeinde sein, wo wir hier hinkommen und alle nach außen schön schick gemacht sind und es darum geht, dass jeder glaubt, alles läuft bei dir. So, wir wollen eine Gemeinde sein, wo wir ehrlich miteinander sind, wo wir Schwächen zugeben, wo wir andere nach ihren Schwächen fragen und gemeinsam füreinander beten und miteinander kämpfen und füreinander einstehen. Das ist das, wie Jesus Gemeinde liebt und lebt. Deswegen auch da die Einladung, wenn es dir gut geht, dann danke Gott dafür und richte den Blick auf deine Mitmenschen und schau mal, ob du vielleicht Gott dir die Möglichkeit gibt, einem Mitmenschen genau da zu helfen, ihn herauszuführen aus seiner inneren Unordnung in die Ordnung Gottes, die einfach so viel Schönheit bietet. Ich habe jetzt noch ein Gebet mitgebracht und ich würde vorschlagen, wir haben gleich, ich werde dieses Gebet gleich beten und wenn du diese innere Unordnung fühlst, dann kannst du es in deinem Herzen einfach mitbeten. Das ist ein Gebet, wo wir Gott ehrlich sagen wollen, wenn es uns nicht gut geht. Und du kannst das mitbeten und leise einfach für dich, einfach in deinem Herzen auch Amen sagen. Und Gott hört das. Gott hört deine Gedanken. Und er wird dir begegnen und dir helfen. Da bin ich mir 100% sicher. Ich lade euch ein, dazu nochmal aufzustehen und dann werde ich dieses Gebet beten. Bete es gerne für euch mit. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Ich bekenne dir, dass du in meinem Leben oft nicht wirklich im Zentrum standest. Ich habe vieles gesucht. Hilfe, Ordnung, Sicherheit, Anerkennung. Aber oft nicht dich selbst. Bitte vergib mir meine Schuld. Vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir, wo mein Herz hart, stolz oder gleichgültig geworden ist. Öffne mir die Augen, damit ich erkenne, wer du wirklich bist. Schenke mir echte Buße. Nicht nur Angst vor den Folgen meiner Sünde, sondern lass mein Herz zerbrechen über das, was dein Herz zerbricht. Herr, erneuere mein Herz. Lass du ab heute wirklich das Zentrum meines Lebens sein. Amen.